Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sie alle haben ohne alle Frage von David gehört. Und sicherlich auch von Absalom. Und Sie haben sich vielleicht da gewisse Ideen zurechtgelegt. Der David, nun, das war ja der Gute. Und der Absalom, das war ja nun der Böse. Und der David war in seinem Verhalten gerechtfertigt. Und der Absalom war in seinem Verhalten verurteilt und verdammt. Aber so einfach ist die Sache nicht. Und ich möchte heute in dieser Predigt einmal ein wenig über David und Absalom sprechen, so wie die Bibel es beschreibt. Und Sie sehen ja anhand des Titels, keiner war schuldlos. Beide waren verantwortlich für das, was geschah, für das, was geschehen würde. Und bevor ich fortfahre, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass David klar und deutlich als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird. Wir wissen dies alles, wir können das im 1. Samuel 13 und Vers 19 nachlesen und auch in Apostelgeschichte 13 und Vers 22. Und er wird David als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben, der allen seinen Willen tun würde. Aber das bedeutet nicht, dass er sündenlos war. Es bedeutet, dass er ein Herz hatte, das willens war zu bereuen, wenn er sah, dass er gesündigt hatte. Aber die Vergebung, die Gott einem dann gibt, wann man bereut, bedeutet nicht unbedingt, dass damit auch alle Strafe abgetan ist. Das liegt jetzt an Gott. Manchmal ist es auch so, dass Sünde automatische Strafe mit sich bringt. Manchmal ist es so, dass Gott direkt eingreift, um diese Strafe, die notwendig ist, dann auch zu verhängen. Wie begann die Geschichte mit David und Absalom? Nicht in dem Augenblick, wo wir zunächst einmal von Absalom hören, sondern bereits vorher. Ich möchte hier auf die Stelle eingehen, die Ihnen allen bekannt sein dürfte, und zwar in 2. Samuel, Kapitel 11. Es geht hier um David und Bathseba, wie es heißt, aber es geht genau genommen um David und Uriah und Bathseba. Und wir lesen im 11. Kapitel, dass während Uriah im Kampf war, einen Krieg unter David durchführte, die Bathseba sich auf ihrem Dach erging, ein Bad zu sich nahm. Und der David, der lief auf seinem Dach umher und sah dann jetzt die Bathseba. Und dann lesen wir in Vers 3 von 2. Samuel 11, und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen und sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Also jetzt war dies natürlich eine verheiratete Frau. Und er ließ sie holen. Und dann heißt es weiter, und als sie zu ihm kam, da schlief er bei ihr. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit, was bedeutet, sie war also sehr empfänglich für eine Schwangerschaft. Aber wo es hier heißt, als sie zu ihm kam, da übersetzen andere, sie kam zu ihm. Was bedeuten könnte, wie es uns einige Kommentare auch sagen, dass dieses Verhältnis jetzt, dieser Beischlaf, aufgrund von einer gemeinsamen Einwilligung erfolgte. Uriah war einer der Helden von David. Und Sie können das auch in 1. Chronik 11 und Vers 41 nachlesen. Er war bekannt. Er war ein bekannter Held. Und jetzt erklärte ihm, oder vielmehr erklärte Bathseba dem David, dass sie schwanger war. Nun, was tat David? Er versuchte jetzt krampfhaft, seine Handlung zu verbergen, zu verdecken. Er ließ Uriah kommen und sagte, geh in das Haus deiner Frau und hab mit ihr, natürlich die Idee war, schlafe mit ihr. Aber der Uriah, der wollte das nicht tun. Nun, vielleicht war der Grund auch der, dass er mittlerweile erfahren hatte, was da lief zwischen David und Bathseba. Denn diese Dinge bleiben nicht unbedingt im Geheimen. Und dann hat versucht der David, den Uriah trunken zu machen und auf diese Weise dazu zu bewegen, zur Bathseba zu gehen, aber auch das tat er nicht. Und dann gab der David dem Joab, dem Feldhauptmann den Auftrag, okay, er geht zurück an die Front und wenn dann der Kampf am schlimmsten ist, dann lasst ihn alleine und dann würde er natürlich umkommen und genauso ist es auch geschehen. Und dann nahm David die Batseba zu sich. Aber es heißt dann in Kapitel 11 und am Ende von Vers 27, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. In der Zwischenzeit war jetzt Batseba durch die Schwangerschaft dazu dann gekommen, das Kind zu gebären. Wo es heißt, er oder dem Herrn missfiel diese Tat, heißt es wörtlich, sie war böse in den Augen Gottes. Und böse ein sehr starkes Wort, was hier gebraucht wird. Die Zeit verging. Es sieht so aus, dass vielleicht ein Jahr vergangen war nach diesen Ereignissen. Und dann schickte Gott den Propheten Nathan zu David. Und wir lesen darüber in Kapitel 12. Und als letztendlich der David erkannte, dass er es war, der schwer gesündigt hatte, die berühmte Erzählung von dem reichen Mann und dem Lamm und dem armen Mann, und David war sehr zornig über den reichen Mann, der willens war, das Lamm von dem Armen zu nehmen, und darauf sagte dann Nathan in Vers 7, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß. Es ging hier um die Nebenfrauen von Saul, die jetzt dem David gehörten. Die ganze Geschichte mit den Nebenfrauen war ohnehin total verkehrt und sündhaft. Das heißt nicht, dass jetzt hier Gott in dieser Weise die Sünde honoriert hat, aber er sagte, ich habe dir alles gegeben und du hast gleichwohl auf diese Weise gegen mich rebelliert. Du hast gegen mich, gegen mein Gesetz verstoßen. Er sagt, ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und das ist das zu wenig, will ich noch dies und jenes tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Es ist natürlich jetzt der Nathan, der spricht, aber er spricht im Auftrage Gottes. Uriah, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Schauen Sie, das war eine sehr schlimme Geschichte, weil er hat sogar jetzt die Feinde benutzt, die Feinde Davids, um den Uriah zu töten. Vers 10. Und so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast. Immer und immer wieder wird das gesagt, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, Vers 11. Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen, es ging hier auch um die Nebenfrauen, vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Und jetzt erkannte David seine große Schuld. Und er sagte, ich bereue, es tut mir leid, schlimm, dass ich das getan habe. Und Sie können das dann auch in Psalm 51 nachlesen, wo die Worte, die Emotionen Davids zu dem Zeitpunkt niedergelegt sind. Und so sagt der Nathan nun, okay, du wirst nicht sterben, aber Strafe muss sein. Der Sohn, der dir geboren ist, mit Batseba, der wird des Todes sterben. Wenn Sie jetzt diese Geschichte weiterlesen, dann sehen Sie, dass in Vers 16 vom Kneblein die Rede ist. Und das Wort Kneblein wird mehr und mehr gebraucht. Es geht nicht mehr um ein Baby, das gerade geboren worden ist. Kneblein, das kann so vielleicht 9 Monate, mehrere Monate alt gewesen sein. Mit anderen Worten, wenn Sie dann die Schwangerschaften zurechnen, über ein Jahr lang hat David mit dieser Sünde herumgekämpft, wenn man das so sagen will. Ich meine, er musste ja wissen, dass was er getan hatte, total verkehrt war. Aber er hat nicht den Punkt erreicht, wo er wirklich das auch bereut hat. Und erst jetzt kam er zu Bewusstsein. Und dann wurde eine neue Verbindung hergestellt zwischen David und Batseba und Salomo wurde geboren. Und wir lesen dann auch immer mehr, dass Gott dem Salomo dann den Thron Davids versprach, dass durch Salomo die Herrschaft Davids, nachdem David gestorben war, über Israel und Juda zunächst einmal weitergehen sollte. Und jetzt kommt die Erzählung, die wir vielleicht alle jetzt gewartet haben, in Kapitel 13. Da heißt es, und es begab sich danach, Vers 1, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar, und Amnon, der Sohn Davids, der gewann sie lieb. Und dann lesen wir, dass die Schwester Tamar eine Jungfrau war. Nun, das waren Halbgeschwister der Absalom und der Amnon. Die hatten unterschiedliche Mütter. Es ging um die Tochter Davids mit Macha, der Tochter Talmais, des Königs von Geshur. Also das waren jetzt die Geschwister von Absalom und Tamar. Die gingen darauf zurück. Aber Amnon war Davids erster Sohn von Achinoam. Und Sie können alles dies in 2. Samuel, Kapitel 3, die Verse 2 bis 3 nachlesen. Das ist jetzt wichtig zu begreifen. Der Amnon war der Erstgeborene. Der Amnon war derjenige, der hätte König werden sollen. Nach Davids Tod. Aber hier geschah etwas, was dies verhinderte. Und der Absalom, der war natürlich auch dann in der Linie der möglichen Thronanwärter. Nun, einige Kommentare haben gesagt, oh, was der Absalom jetzt tun würde, das war der Grund, weil er nämlich bereits König werden wollte. Das glaube ich nicht. Daraus kann man das zunächst einmal nicht ersehen, was hier geschehen war. Was geschehen ist, ist, dass der Amnon, wie es heißt, die Tamar lieb gewann und er wollte sie zur Frau. Er wusste aber, dass das nach dem Gesetz nicht möglich war. Halbgeschwister konnten nicht heiraten. Und wir lesen dies einmal in 3. Mose Kapitel 18 nach. 3. Mose 18 und in Vers 9. 3. Mose 18 und Vers 9. Das heißt, du sollst die Scham deiner Schwester, die deines Vaters oder deiner Muttertochter ist, nicht entblößen. Sie sei daheim oder draußen geboren. Also es geht darum, dass man keine ehelichen sexuellen Beziehungen haben durfte zwischen Halbgeschwistern. Nun wurde es klar, im weiteren Verlauf der Erzählung, dass der Amnon die Tamar begehrte. Die Tamar wusste natürlich, dass das verkehrt war, aber sie hat dann trotzdem versucht, den Amnon von seinem Vorhaben abzuhalten. Und wir lesen in Vers 12, sie sprach zu ihm, nicht doch, mein Bruder, schände mich nicht, denn sowas tut man nicht in Israel. Tu nicht solch eine Schandtat. Wo soll ich mit meiner Schande hin? Und du wirst in Israel sein wie ein Ruchloser. Rede aber mit meinem König, dem Vater. Der wird mir dir nicht versagen. Ob sie jetzt das wirklich so meinte, ob vielleicht zu dem Zeitpunkt das Gesetz gar nicht so in Israel gehandhabt wurde, sodass das möglich war, dass es zu diesen ehelichen Verbindungen kommen könnte, zwischen Halbschwestern, Halbbruder, Halbschwester, man weiß es nicht. In jedem Falle heißt es in Vers 14, aber er wollte nicht auf sie hören, und er griff sie und tat ihr Gewalt an und schlief bei ihr. Mit anderen Worten, hat sie vergewaltigt. Und Amnon wurde ihrer überdrüssig, sodass sein Hass größer war als vorher seine Liebe. Liebe war es nicht, es war Lust. Es war das Begehren, das illegale Begehren einer anderen Frau. Und als er dann seine schreckliche Tat begangen hatte, vollendet hatte, dann hasste er sie. Dann verwandelte sich seine Lust in Hass, vielleicht auch deshalb, weil er selbst sich irgendwo als schändlich ansah. Wir wissen es nicht, es wird nicht so recht gesagt. Der Absalom, der erfuhr nun, was geschehen war, was seiner Schwester Tamar widerfahren war. Und wir lesen Vers 20, und ihr Bruder Absalom sprach zu ihr, ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen? Nur, meine Schwester, schweige still. Es ist dein Bruder, nimm dir die Sache nicht so zu Herzen, aber es war mir eine Beschwichtigung. Und so blieb Tamar einsam im Hause ihres Bruders Absalom. Wo es heißt einsam, das bedeutet hier so viel wie unverheiratet. Sie blieb also dann Zeit ihres Lebens eine Witwe. Schauen wir uns dies in Jesaja Kapitel 54 an, wo dieser gleiche Ausdruck gebraucht wird. Jesaja 54 und in Vers 1. Juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich und jauchze, die du nicht schwanger warst, denn die Einsame hat mehr Kinder, als sie den Mann hat, spricht der Herr. Hier wird dieses Paradox sozusagen, dieses Wunder dargestellt. Normalerweise eine Einsame ist jemand, die eben keine Kinder hat. Zurück zu Absalom oder zunächst einmal zu König David. Nun, der König David erfuhr auch davon, natürlich, was hier geschehen war. Und es heißt in Vers 21, er war über alles sehr zornig, aber er tat seinem Sohn Amnon nicht zuleide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. 3. Mose 20 und Vers 17 sagt uns allerdings, was hätte geschehen sollen. 3. Mose 20 und Vers 17. Wenn jemand seine Schwester nimmt, seines Vaters Tochter oder seiner Mutter Tochter, und er sieht ihre Scham und sie sieht seine Scham, so ist das Blutschande. Sie sollen ausgerottet werden vor den Leuten ihres Volkes. Er hat die Scham seiner Schwester entblößt, er soll seine Schuld tragen. Vielleicht hatte David gedacht, nun ja, ich bin ja auch nicht umgebracht worden von Gott, was ich getan habe bezüglich Uriah und Bathseba, und hat vielleicht von daher gemeint, er brauche auch dem anderen gegenüber nichts zu tun. Das war natürlich eine total falsche Haltung. Und das war auch die Konsequenz jetzt dessen, was geschehen würde, Vers 22. Doch Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes. Denn Absalom hasste Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschändet hatte. In 1. Könige, Kapitel 1, da lesen wir die Verse 5 und 6. 1. Könige 1 und Vers 5. Denn wenn wir weiter fortfahren zu lesen, was hier geschehen war, da heißt es, Adonia aber, der Sohn der Haggit, erhob sich und sprach, ich will König werden. Und er schaffte sich Wagen und Gespanne an und 50 Mann als seine Leibwache. Und sein Vater hatte ihm nie etwas verwehrt, sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Und er war auch ein sehr schöner Mann und war ihm geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Aber schauen Sie, hier ist wiederum das, was das Problem war von David. Ein absolutes Problem. Zunächst einmal hat er sich gegenüber Amnon nicht so verhalten, wie er sich auf jeden Fall hätte verhalten sollen. Hätte mit Sicherheit etwas unternehmen müssen, im Hinblick auf Amnon. Aber er hat es auch mit anderen seiner Söhne nicht getan. Hier, er hat dem Adonia gegenüber nie etwas verwehrt. Auch wenn alles falsch gelaufen ist, was der Sohn Adonia, der Sohn von Absalom, getan hatte. Und wie auch Kommentare uns sagen, das war eine der größten Charakterschwächen von David. Es geht so weiter, dass der Absalom jetzt Rache an Amnon nimmt. Er erschlägt ihn und er flieht dann von David. Wir lesen das in Kapitel 13, und Vers 37, wo es heißt, und Absalom floh aber und ging zu Talmai, das war sein Großvater, dem Sohn Amihuds, dem König von Geshur. David aber trug Leid um seinen Sohn, es geht hier jetzt um den Sohn Amnon. Er trug Leid um seinen Sohn alle Tage, dass der Amnon getötet worden ist von Absalom, obwohl der Amnon die Schwester von Absalom geschändet hatte. Und es vergehen 3 Jahre. Der Absalom ist jetzt für 3 Jahre in der Ferne, im Exil, bei seinem Großvater. Und dann lesen wir, als aber Absalom geflohen war und nach Geshur gezogen war, blieb er dort 3 Jahre. Und dann hörte der König auf, mit Absalom zu hadern, denn er hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war. Kapitel 14, Vers 1. Joab aber, der Sohn der Zeruja, merkte, dass des Königs Herz an Absalom hing. Der Absalom hatte den Amnon getötet. Aber das Herz von David hing nach wie vor an seinem Sohn Absalom, wie es an seinem Sohn Amnon gehangen hatte. Man liest nicht allzu viel über sein Verhältnis zu seiner Tochter Tamar. Aber jetzt wird hier etwas geplant von Joab mittels einer Frau, die dann zu David geht und ihm da eine Geschichte erzählt. Und letztendlich kommt es dazu, dass er dazu bewogen wird, der David, den Absalom zurückzuholen. in Kapitel 14, Vers 21. Da sprach der König zu Joab, siehe, ich will es tun, so gehe hin und bringe den jungen Absalom zurück. Und da fiel Joab auf sein Antlitz zur Erde, huldigte und dankte dem König und sprach, heute erkennt dein Knecht, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, mein Herr und König, da der König tut, was sein Knecht sagt. So machte sich Joab auf und zog nach Geshur und brachte Absalom nach Jerusalem. Hier kommt das nächste Problem. Aber der König sprach, lass ihn wieder in sein Haus gehen, doch mein Angesicht soll er nicht sehen. So kam Absalom wieder in sein Haus, doch des Königs Angesicht sah er nicht. Also hier fehlte es an völliger Vergebung. Es war so halbherzig. Auf der einen Seite, er hätte vielleicht ganz brutal und krass vorgehen müssen gegen Absalom, hat er nicht getan. Auf der anderen Seite, er hätte ihm total vergeben müssen, hat er auch nicht getan. Und es war diese Situation entstanden, die irgendwo keinerlei Lösung darstellte. Wir lesen jetzt weiter in Vers 25. Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. Und er hatte dieses Lob von allen. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. Und wenn man sein Haupt schor, das geschah alle Jahre, denn es war ihm zu schwer, so dass man es abscheren musste, so wog sein Haupthaar 200 Schekel nach dem königlichen Gewicht. Einige sagen, das bedeutet, dass der Absalom ein Nazirea-Gelübde abgelegt hatte, also dass er ein Gottgeweihter war, und da durfte man so lange, wie man das Gelübde nicht hatte, oder vielmehr, wie man es hatte, durfte man das Haupt nicht abscheren. Das ist eine Möglichkeit, aber andere sagen, nein, das hatte damit nichts zu tun. Der war halt so eitel und er wollte halt so sein Haar lang wachsen lassen, was natürlich verboten war in Israel, wenn es sich nicht um ein gottgeweihten Gelübde handelte. In Vers 27 lesen wir, und Absalom wurden 3 Söhne geboren und eine Tochter, die hieß Tamar. In anderen Worten, hat sie jetzt nach seiner Schwester benannt. Und sie war eine Frau schön von Gestalt. Nun, ihm wurden 3 Söhne geboren. Später heißt es, dass Absalom sagte, ich habe keine Söhne. Also entweder waren die dann gestorben später, sodass sie nicht den Absalom nach seinem Tode, die also jetzt existierten, dann übernehmen konnten, im Hinblick auf die Herrschaft. Denn jetzt ging es darum, dass er tatsächlich die Königsherrschaft wollte. Vielleicht noch nicht in diesem Moment, aber kurz darauf würde es geschehen. Es kann auch sein, dass die eben unwürdig waren, um Herrscher zu werden. Es heißt jetzt in Vers 28, und Absalom wohnte 2 Jahre in Jerusalem, also jetzt wiederum 2 Jahre vergangen, ohne des Königs Angesicht zu sehen. Es geht hier darum, dass er in seinem Haus war. Er durfte gar nicht das Haus verlassen, wie es scheint. Er hatte so Hausarrest. Denn in Vers 29 heißt es, und Absalom sandte zu Joab, um ihn zum König zu senden, aber Joab wollte nicht zu ihm kommen. Dann aber sandte er zum zweiten Male, aber er wollte immer noch nicht zu ihm kommen. Und da sprach er zu seinen Knechten, seht das Stück Acker Joabs neben meinem, er hat Gerste drauf, so geht hin und steckt es in Brand. Und da steckten die Knechte Absaloms das Stück in Brand. Und da machte sich Joab auf und kam zu Absalom ins Haus. Also er war scheinbar dort eingeschlossen, er konnte nicht raus. Seine Knechte natürlich konnten tun, was er ihnen sagte. Und dann sagte der Absalom zu ihm, ja, warum hast du mich zurückgeholt oder meinen Vater dazu bewegt, mich zurückzuholen, wenn ich hier doch nur im Hause bin, eingeschlossen. Und dann ging der Joab zum König David und sagte ihm, ja, also so und so sieht die Sache aus. Vers 33. Und Joab ging hinein zum König und sagte es ihm an. Und jetzt rief der David in Absalom, dass er hinein zum König kam, und er fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde, und der König küsste Absalom. Jetzt schien wieder alles in Ordnung zu sein. Aber mittlerweile hatte sich ein Groll entwickelt in Absalom. Ich glaube nicht, dass der unbedingt vorher von Anfang an schon da war. Vielleicht in dem Maße, dass eben David nichts unternahm, mit Blick auf seinen Halbbruder Amnon, sodass Absalom meinte, er müsse die Sache in seine eigene Hand nehmen, was natürlich nicht richtig war. Er durfte in keiner Weise seine eigene Rachegelüste jetzt durchführen. Aber er hat es getan. Aber natürlich auch, da war David nicht schuldlos dran. Aber jetzt begeht der Absalom seine regelrechte Rebellion. Und es begab sich danach in Kapitel 15, Vers 1, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Das war das Gleiche, was in 1. Könige, Kapitel 1 und Vers 5, ein anderer tat, um König zu werden. Die gleiche Aktion. Es sieht so aus, dass er jetzt in der Tat willens war, König zu werden und alles zu tun, was notwendig war in seinen Augen, um die Königsherrschaft zu erlangen, und zwar gegen David, von seinem Thron zu stürzen. Vers 2. Auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und deshalb nur König vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Und wenn der dann sprach, dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israels, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Und er sagte, oh, wenn ich jetzt König wäre, ich würde dir Recht verschaffen. Nun, seine Aussagen waren nicht unbedingt total unbegründet. Es war in der Tat so, dass viele kein Recht erhielten beim König David. Vielleicht auch deshalb, weil David zu überarbeitet war. Seine Administration verlangte vielleicht andere Dinge. Er hatte vielleicht auch geglaubt, dass seine Untergebenen, die für ihn arbeiteten, diese Angelegenheiten durchführen würden. In jedem Falle war es so, dass die Leute auf den Absalom hörten und sagten, ja, der hat ja Recht. Beim David kriegen wir jetzt ja kein Recht. Wir brauchen einen anderen König, einen anderen Herrscher. Und so lesen wir dann in Vers 6, auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen zum König, so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Also die hingen ihm jetzt an, mehr und mehr. Man kann auch übersetzen, er gewann ihre Unterstützung. Er gewann ihre Unterstützung. So fängt Rebellion immer an, nicht wahr? Man sucht sich Leute, die einem dann folgen. So hat es auch Satan getan, hat der Luzifer war. Der hat dann zu seinen Engeln unter seinem Kommando gesprochen und gesprochen und gesprochen, immer wieder und wieder gezeigt, in Anführungszeichen, wie ungerecht doch Gott war und wie schön es wäre, wenn die alle die Herrschaft hätten über das Universum, bis es dann dazu kam, dass alle dann gegen Gott rebellierten und versuchten, ihn von seinem Thron im dritten Himmel zu stürzen. Hier auch Absalom. Es heißt hier in Vers 7, nach 4 Jahren sprach Absalom zum König. Nun, andere Übersetzungen haben hier nach 40 Jahren. Und viele sagen, ja, aber 40 Jahre ist verkehrt. Das ist ein Schreibfehler. Es sollte 4 Jahre heißen. Und es wird argumentiert, 4 Jahre nach der Versöhnung zwischen David und Absalom. Aber das ist unwahrscheinlich, denn dann wären mittlerweile schon 6 Jahre vergangen. Nein, 40 Jahre ist durchaus eine sehr mögliche Ausdrucksweise. Es könnte sein, 40 Jahre nach dem Wunsch Israels nach einem König. Es könnte sein, 40 Jahre nach der Salbung Davids zum König. Also 40 Jahre ist wohl durchaus eine richtige Übersetzung. Also nach 40 Jahren sprach Absalom zum König, ich will hingehen und mein Gelübde in Hebron erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Denn dein Knecht hat ein Gelübde getan, als ich in Gershur in Aram wohnte und gesprochen, wenn mich der Herr nach Jerusalem zurückbringt, so will ich dem Herrn einen Gottesdienst halten. Hört sich alles sehr gut an, war natürlich nichts von wahr. Was der Absalom jetzt wollte, war, dass er sich zum König ausrufen ließ. Und genauso ist es geschehen in Vers 10. Absalom auch hatte Kundschafter ausgesandt in alle Stämme Israels und sagen lassen, wenn ihr den Schall der Posaune hört, ruft, Absalom ist König geworden, zu Hebron. Vers 12. Als aber Absalom die Opfer darbrachte, sandte er auch zu Ahithophel, dem Giloniter, Davids Ratgeber, und ließ ihn holen aus seiner Stadt Gilo. Und die Verschwörung wurde stark, und es sammelte sich immer mehr Volk um Absalom. Der Absalom war jetzt also in der Lage, diesen Ahithophel auf seine Seite zu ziehen. Das war der Ratgeber Davids. Wir lesen auch, dass er so respektiert war bei dem Volk, weil was er sagte, das war die Wahrheit, so dachten die. Nun, wer war dieser Ahithophel? Ahithophel war der Großvater von Bathseba. So, warum hat sich jetzt der Ahithophel auf die Seite von Absalom gestellt? Mehrere Möglichkeiten. Vielleicht war er sehr erbost mit David, wegen der Situation mit Bathseba. Vielleicht war es so, dass er diese ganze Verbindung gar nicht billigte. Auch die Tatsache, dass der Uriah von David umgebracht worden ist, durch das Schwert der Ammoniter, wie es heißt. Vielleicht war es auch so, dass die Menschen sagten, ja, die Bathseba, der war ja auch nicht schuldlos, die hat sich ja extra da vor dem David gezeigt und hat ihn insoweit dann verführt, sodass der David dann gar nicht anders konnte und so weiter und so fort. Die genauen Hintergründe wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass der Ahithophel sich auf die Seite von Absalom schlug gegen David und scheinbar aufgrund der Hintergründe, aufgrund dessen, was geschehen war. Und so lesen wir jetzt in Vers 13, im 15. Kapitel. Und da kam einer, der sagte es David an und sprach, jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. Und dann flieht König David aus Jerusalem. Aber einige, die wollten mit ihm gehen, er sagte, nein, es wäre an sich besser, ihr würdet da bleiben. Denn wenn du da bleibst, dann kannst du mir auch Bericht geben über das, was geschieht. Wir lesen das zum Beispiel in Vers 30. Da heißt es, David aber ging den Ölberg hinan und weinte und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Auch alles Volk, das bei ihm war, hatten dann jeder sein Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. Und als David gesagt wurde, dass Ahithophel im Bund mit Absalom sei, sprach er, Herr, mache den Ratschlag Ahithophels zur Torheit. Und als David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegte, siehe, da begegnete ihm Huschai, der Arkiter, mit zerrissenem Rock und Erde auf seinem Haupt. Und David sprach zu ihm, wenn du mit mir gehst, wirst du mir eine Last sein. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sprichst, ich will dein Knecht sein, König, wie ich zuvor deines Vaters Knecht war, will ich nun dein Knecht sein, so könntest du mir zugute den Ratschlag Ahithophels zunichte machen. Und so ist auch geschehen. Der Huschai ging zurück und stellte sich in den Dienst von Absalom. Der war zunächst einmal ein bisschen skeptisch, aber der Huschai war in der Lage, ihn von seiner Aufrichtigkeit zu überzeugen. Und das war natürlich alles, wie wir auch sehen werden, von Gott gelenkt. Aber kehren wir zu einer weiteren interessanten Situation zurück in Vers 16. Da heißt es, und der König zog hinaus und sein ganzes Haus mit ihm. Der König aber ließ 10 Nebenfrauen zurück, das Haus zu bewahren. Warum tat er dies? Nun, einige sagen ja, um deutlich zu machen, dass er nach wie vor der König war und dass nach wie vor sein Hof nicht von ihm verlassen worden sei. Deswegen hat er seine 10 Nebenfrauen zurückgelassen. Es war eine sehr törichte Handlungsweise von ihm, aber auch das war etwas, was prophezeit war, was geschehen würde. In 2. Samuel, Kapitel 5 und Vers 13, da wird gezeigt, wie die ganze Geschichte mit den Nebenfrauen in keinster Weise in Gottes Augen richtig war. Da lesen wir, und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Und dann werden die alle aufgelistet. Aber was hatte Gott gesagt, wie der König sich verhalten sollte? In 5. Mose, Kapitel 17 und in Vers 17. 5. Mose 17 und Vers 17. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde. Er soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Nun, der David machte es vor und natürlich der Salomo machte es noch weitaus schlimmer nachher. Aber das war nicht in Gottes Augen. Und jetzt lässt er die Nebenfrauen zurück. Nun, es würden natürlich schreckliche Dinge geschehen, wie wir uns vielleicht denken können. Denken wir an die Prophezeiung, die Nathan dem David gegeben hatte. Aber wir lesen auch, wenn wir jetzt weiterlesen, den ganzen Bericht, dass von David immer wieder als von dem König gesprochen wird, laut Bibel. Ich habe mir die ganzen Stellen hier markiert, aber es sind zu viele, um sie alle zu benennen. Aber es wird immer wieder gesagt, König oder auch König David. Obwohl er jetzt fliehen musste vor Absalom. Der Absalom hatte jetzt Jerusalem eingenommen. Den Hof von David eingenommen. Absalom wird niemals in der Bibel von dem Autor der Bibel, letztendlich Gott, als König bezeichnet. Hin und wieder wird über ihn etwas gesagt von anderen als der König, aber nicht im Sinne Gottes. Wie gesagt, der David flieht. Und jetzt ging es darum, was würde geschehen. Der Ahithophel, der gab jetzt einen guten Rat. Guten Rat im Sinne von dem, was Absalom hätte tun sollen. Er sagte, verfolge ihn sofort. Wenn du ihn jetzt sofort verfolgst, wirst du ihn besiegen und er wird nicht in der Lage sein, gegen dich aufzustehen. Aber er sagte ihm auch noch etwas anderes. in Kapitel 16 und Vers 20. Und Absalom sprach zu Ahithophel, gib euren Rat, was sollen wir tun? Und Ahithophel sprach zu Absalom, gehe ein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewahren. So wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast. Dann werden alle, die zu dir stehen, desto kühner werden. Und da machten sie Absalom ein Zelt oder das Zelt, scheinbar das Brautzelt, auf dem Dach. Und Absalom ging zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen ganz Israels. Und wenn damals Ahithophel einen Rat gab, war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So viel galten alle Ratschläge Ahithophels bei David und bei Absalom. Nun, das war das Dach, von dem aus David die Bathseba beobachtet hatte. Und wieder Nathan gesagt hatte, du hast es heimlich getan, aber es wird deinen Frauen so ergehen vor dem ganzen Haus Israel. Und genau das ist hier geschehen. Der Absalom hat vor aller Augen jetzt diesen Geschlechtsverkehr mit den Nebenfrauen durchgeführt. Wie gesagt, der Ahithophel, der hat dann gesagt, okay, jetzt gehe ich schnell hin und verfolge David und die, die mit ihm geflohen sind, und du wirst sie sicher besiegen. Aber derjenige, der jetzt zu Absalom geschickt worden war von David, der Hushai, der gab einen anderen Rat. Er sagte, nein, nein, denke mal dran, wie der David als jemand gehandelt hat, als er damals vor Saul floh. Warte mal ein wenig und dann wird es dir sicherlich gelingen, ihn zu besiegen. Und in Vers 14 von 2. Samuel 17 lesen wir, da sprachen Absalom und jedermann in Israel, der Rat Hushais des Akitas ist besser als Ahithophels Rat. Und so schickte es der Herr, dass der kluge Rat Ahithophels verworfen wurde, damit der Herr Unheil über Absalom brächte. Schauen Sie, Gott war in keiner Weise davon überzeugt, dass das, was Absalom tat, jetzt richtig war. David hatte schwer gesündigt. David hatte bereut, seine Sünde wurde ihm vergeben. Die Strafe würde nach wie vor erfolgen. Unheil aus dem eigenen Hause würde über ihn hereinbrechen. Zunächst die Sache mit Amnon und Tamar. Jetzt der Aufstand hier von Absalom gegenüber David. Und weitere Dinge würden auch geschehen. Das hatte Gott gesagt, das würde geschehen. Aber es war jetzt nicht eine Rechtfertigung, für Absalom so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und natürlich war der Rat, den Absalom durchführte aufgrund des Ratschlags von Ahithophel, ein schlechter für ihn. Und der Ahithophel, der wusste das auch, der merkte auch, dass das jetzt sein Untergang sein würde. Und so lesen wir in Vers 23, als aber Ahithophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf, zog heim in seine Stadt, bestellte sein Haus, und er hängte sich und starb und wurde begraben in seines Vaters Grab. Und dann würde es zu dem Krieg kommen, diese Entscheidungsschlacht zwischen Davids Kriegsvolk und Absaloms Kriegsvolk. Und darüber lesen wir in Kapitel 18, angefangen in Vers 1. Nun, auch die Stelle mag uns bekannt sein, aber gehen wir zurück zu dem, was zuvor geschehen war. Der Amnon hatte sich an der Schwester von Absalom vergangen, hatte sie vergewaltigt. David tat nichts. Absalom hat dann den Amnon erschlagen, getötet, floh, musste für einige Jahre in der Ferne bleiben, bis er dann zurückkam. Aber auch da durfte er das Angesicht von David nicht sehen. Er wurde mehr und mehr verbittert und er hat dann zunächst einmal das bewirkt, dass er wiederum den David sehen durfte, sehen konnte. Aber dann hat er diesen Aufruhr angezettelt, zunächst einmal diese Verschwörung, indem er sich in die Herzen der Israeliten stahl und hat dann eigentlich genau das getan, was prophezeit war. Was Gott sagte, das würde dem David geschehen, weil er diese schreckliche Tat, diesen Mord an Uriah und den Ehebruch mit Bathsheba begangen hatte. Und wie ich sagte, das machte den Absalom in keinster Weise schuldlos. Aber auch David war nicht schuldlos in dieser Beziehung. Wenn er damals gegen Amnon auf richtige Weise vorgegangen wäre, wäre es vielleicht gar nicht zu all dem gekommen. was hier geschehen ist. Natürlich musste es dazu kommen, weil er, der David, natürlich diesen Ehebruch begangen hat und diesen Mord. Wenn er den nicht begangen hätte, wäre es mit Sicherheit nicht zu dem gekommen, was dann die Folge war. Das ist das, worauf es mir heute ankommt, dass wir das verstehen. Unsere Handlungen haben Auswirkungen. Wir mögen sie nachher bereuen. Wir mögen Vergebung erlangen. Aber Auswirkungen werden nach wie vor bestehen und weiter bestehen. Denken wir einmal an das Szenario, dass David, der ja nun im Reich Gottes sein wird, das sagt die Bibel klar und deutlich, weil eben Gott auf das Herz blickt, wenn der sich dem Uriah gegenüber sieht, denn der Uriah wird ja auch auferstehen. Ob in der ersten Auferstehung, ob in der zweiten. Aber der Uriah ist gestorben, der wusste natürlich zunächst einmal gar nicht, was eigentlich ihm geblüht hat. Der war da im Krieg und dann wurde er von seinen Mitstreitern verlassen und starb. Aber er wird auferweckt werden und in der nächsten Sekunde seines Bewusstseins wird er noch meinen, er sei noch im Krieg möglicherweise. Und dann wird natürlich ihm mehr und mehr deutlich werden und es wird ihm auch gesagt werden, was da alles geschehen war mit David. David wird mit Uriah sprechen müssen und Uriah mit David. Diese Kommunikation wird noch stattfinden. Keine angenehme für David, mit Sicherheit nicht. Aber schauen wir uns jetzt an, was weiter geschieht in Kapitel 18. Da lesen wir in Vers 5. Und der König gebot Joab und Abishai und Ittai und sprach, schont mir den jungen Absalom. Und er sagt es mehrfach, schont ihn mir. Aber der Joab war in keiner Weise bereit, dies zu tun. Und dann hat sich das Haupt, möglicherweise durch die Haare von Absalom, in einem Baum verfangen. Und der hing jetzt da zwischen Himmel und Erde sozusagen. Und dann heißt es in Vers 14, da nahm Joab drei Stäbe in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend an der Eiche hing. Und 10 Knappen, Joabs Waffenträger, umringten Absalom und schlugen ihn tot. Nun, hier lesen wir auch in Vers 18, dass Absalom sich eine Säule hat aufstellen lassen. Ob das jetzt eine Säule war, um Götzendienst zu betreiben, oder legte eine Säule, die ihn da so als den Herrscher verherrlichte. Wie auch immer. Es heißt, er sprach, ich habe keinen Sohn, der meinem Namen im Gedächtnis hält. Und er nannte die Säule nach seinem Namen, also Salomos Namen. Und sie hieß, und er heißt auch heute noch auf diesem Tag, Absaloms Mal. Und dann wird letztendlich dem David mitgeteilt, nach verschiedenen Winkelzügen, dass der Absalom gestorben ist, dass er umgekommen ist in der Schlacht. Kapitel 19, Vers 1. Und da erbebte der König und ging hinauf in das Obergemach des Tores und weinte. Und im Gehen rief er, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben, o Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Nun, das war eine Folge seiner Sünde mit Bathseba und dann bezüglich Urias. Fühlte er sich jetzt schuldig? Es ist durchaus denkbar, dass er in diesem Augenblick reflektierte, dass alles dies geschehen ist, aufgrund seines schändlichen Verhaltens. Aber das Problem war, dass er jetzt sich irgendwo auf die Seite von Absalom stellte und gegen seine eigenen Leute, die ihm gefolgt waren, die für ihn gekämpft hatten. Und wir lesen auch in Vers 2. Und es wurde Joab angesagt, siehe, der König weint und trägt Leid um Absalom. Und so wurde aus dem Sieg an diesem Tag eine Trauer unter dem ganzen Kriegsvolk. Denn das Volk hat an diesem Tage gehört, dass sich der König um seinen Sohn gräme. Vers 6. Joab aber kam zum König ins Haus und sprach, du hast heute Schamrot gemacht, all deine Knechte, die dir heute das Leben gerettet haben, und deinen Söhnen, deinen Töchtern, deinen Frauen, Nebenfrauen, weil du die lieb hast, die dich hassen, und hast, die dich lieb haben. Denn du lässt heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den Hauptleuten und Knechten. Ja, ich merke heute wohl, wenn nur Absalom lebte und wir heute tot wären, das wäre dir recht. Der Joab erkannte sehr wohl die Problematik von David, dessen unnatürliche Liebe zu seinen Kindern, auch seine Unwissenheit, vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, aber sein mangelnder Wille, seine Kinder zu disziplinieren, wie wir eben ja gelesen haben. Und das hatte natürlich sehr schwerwiegende Folgen. Und jetzt sagt der Joab in Vers 8, so mach dich nun auf und komm heraus und rede mit deinen Knechten freundlich.
Denn ich schwöre dir bei dem Herrn, wirst du nicht herauskommen, so wird kein Mann bei dir bleiben diese Nacht. Und es wird für dich ärger sein als alles Übel, das über dich gekommen ist von deiner Jugend auf bis hierher. Und da stand der König auf und setzte sich ins Volk. Und man sagte es allem Kriegsvolk, siehe, der König sitzt im Tor, und da kam alles Volk vor den König. Und dann kam es jetzt dazu, dass sich letztendlich die Menschen von Israel und von Juda wieder dem David anschlossen. David hat auch in Vers 14 dann den Amasja oder Amasa gelobt. Das heißt hier, und zu Amasa spricht, bist du nicht von meinem Gebein und Fleisch, Gott tue mir dies und das, wenn du nicht Feldhauptmann sein sollst vor mir dein Leben lang an Joabs Statt. Es geht jetzt darum, dieser Amasa war der Feldhauptmann von Absalom gewesen. Und jetzt wird er zum Feldhauptmann von David, um auch deutlich zu machen, das wollte David deutlich machen, dass hier Versöhnung stattfinden würde zwischen den Gefolgsleuten von Absalom und seinen eigenen Gefolgsleuten. Und wir lesen auch in Vers 15, und er wandte das Herz aller Männer Judas wie eines Mannes Herz, und sie sandten hin zum König und sagten, komme zurück, du und alle deine Knechte. Und dann schien es alles wieder, wie man so schön sagt, in Butter, aber so war es keineswegs. Denn schauen Sie, Gott hatte ja durch Nathan dem David gesagt, dein Leben lang wirst du Unglück haben, wirst du Krieg haben, auch aus deinem eigenen Haus. Und so lesen wir in Kapitel 20 von einem Aufstand Schebas. Es heißt hier, es traf sich aber, dass dort ein ruchloser Mann war, der hieß Sheba, ein Sohn Bichris, ein Benjaminiter, der blies die Posaune und sprach, wir haben kein Teil an David, noch Erbe am Sohn Isais, ein jeder gehe zu seinen Zelten Israel. Und da fiel jedermann in Israel von David ab. Und sie folgten Sheba, dem Sohn Bichris. Aber die Männer von Juda hielten an ihrem König fest und folgten ihm vom Jordan bis Jerusalem. Aber letztendlich würde auch das dann dahin führen, dass der Shebna, der wurde dann umgebracht. Und dann war es wieder zu einer Vereinigung gekommen. Wir lesen auch in Kapitel 20 und Vers 3, als der König David heimkam nach Jerusalem, da nahm er die 10 Nebenfrauen, die er zurückgelassen hatte, das Haus zu bewahren, und tat sie in ein bewachtes Haus und versorgte sie, aber er ging nicht ein zu ihnen, und so waren sie eingeschlossen bis an ihren Tod und lebten wie Witwen. Schauen Sie, auch das ist eine sehr ungünstige Entwicklung, die natürlich auch sehr viel damit zu tun hat, dass Gott in keinster Weise überhaupt diese ganze Idee von Nebenfrauen tolerierte. Das ist etwas, was die Menschen da so erfunden haben. Das war zu den Zeiten dann gang und gäbe, aber es war in keiner Weise richtig in den Augen Gottes. Und wir müssen auch das begreifen, dass die Bibel kommentiert oder vielmehr berichtet. Und der Leser muss natürlich dann in den Zeilen hindurch erkennen, wie Gott die Sache sieht. Und Gott hat ja auch schon deutlich gesagt, ein König soll nicht so viele Frauen haben, von Nebenfrauen ganz zu schweigen. Nein, am Anfang hatte Gott den Mann und die Frau erschaffen als ein Ehepaar. Und alles andere, was da mittlerweile entstanden ist, die Mehrehe, die Vielehe, die gleichgeschlechtliche Ehe und was weiß ich nicht alles, ist nicht in den Augen Gottes. War es nie gewesen. Aber auch damit hat es kein Ende. In Kapitel 21, Vers 15, da lesen wir, es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister mit Israel. Und dann in Vers 18, danach erhob sich bei Gob noch ein Krieg mit den Philistern. Vers 19, und es erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Vers 20, und es erhob sich noch ein Krieg bei Gad. Und so weiter und so fort. Bis zu seinem Lebensende würde David Krieg haben. Schauen Sie, was diese Sünde, die er beging, eine Sünde, von der auch Gott nachher noch sagte, nachdem er dem David vergeben hatte, aber das, was der mit dem Uriah gemacht hat, schrecklich. Er hatte sie vergeben, aber er hatte sie nicht unbedingt vergessen. Es war eine andere Sünde, eine andere Kategorie. Es war nicht die unvergebbare Sünde, wir wissen das, weil nämlich David im Reich Gottes sein wird. Aber es war eine Sünde, von der Gott sagte, also das hätte der David in keinster Weise tun dürfen. Sagt das Gott manchmal auch über uns? Handeln wir manchmal so wie David? Vielleicht nicht führen wir die Tat aus, aber denken wir manchmal vielleicht so. Oder handeln wir manchmal so wie Absalom? Vielleicht führen wir auch da die Tat der Rebellion nicht unbedingt aus, aber denken wir vielleicht auch so hin und wieder. komme gleich noch darauf zu sprechen, was ich damit meine. Aber zunächst einmal Kapitel 23 von 2. Samuel. Da lesen wir in Vers 5, nachdem er der David beschreibt, was es bedeutet, gerecht zu herrschen, in der Furcht Gottes zu herrschen. Dann lesen wir, ist's nicht so, mein Haus vor Gott, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gerichtet, und so weiter und so fort. Wohlgeordnet und gesichert. Aber eine bessere Übersetzung, wie es auch die englischen Bibeln haben, die King James zum Beispiel, mein Haus ist nicht so vor Gott. Der David wusste, was er getan hatte. Er wusste, dass viel Unheil von seinem Hause gekommen ist, kommen würde, bis zu seinem Lebensende. Er wusste auch, warum dies geschehen war. Schauen Sie, es ist eine sehr wichtige Wahrheit, die wir begreifen müssen. Und Sie können auch in 1. Könige dann weiterlesen, wie es mit David weiterging. Und dass Salomo dann letztendlich der König wurde, nachdem auch da wiederum ein Aufstand geplant war, diesmal von Joab ausgehend, der einen anderen zu dem König machen wollte. Aber dann hat Gott eingegriffen, Nathan hat eingegriffen. Oder vielmehr, es war, glaube ich, Nathan. Nein, Nathan hat eingegriffen und hat dann zu Bathsheba gesprochen. Und dann wurde es klar, dass dann der Salomo zum König ausgerufen wurde, solange wie David noch lebte. Aber wie gesagt, alles dies war aufgrund der Sünde von David geschehen. Und auch die Rebellion von Absalom war auf letztendlich die Sünde von David zurückzuführen, letztendlich aber nicht unbedingt, dass der Absalom jetzt das vergelten wollte, was David mit Bathsheba und Uriah getan hatte. Das war ihm gleichgültig. Es ging um seine Schwester natürlich und dann um die Tatsache, dass er ignoriert worden war, dass der Vergewaltiger nicht bestraft worden war, sodass er dann seine eigene Rache durchführte, die Sache in seine eigene Hand nahm, bis er dann mehr und mehr verbittert wurde und letztlich dann die Rebellion startete. Schauen Sie, eine Rebellion ist niemals gerechtfertigt. Absaloms Tat war in keinster Weise gerechtfertigt bei Gott. Man könnte sagen, ja, menschlich gesehen war es ja verständlich. Nein, sie war nicht verständlich im Sinne Gottes. Nun, wir würden solche Dinge vielleicht heute nicht tun, daran denken, dass man auf die Weise handeln könnte, aber wie sieht es mit Rebellion aus? Ich habe lange in der Kirche Gottes gelebt, als Mitglied zunächst, sodann als Prediger, als Pastor, als Evangelist. Ich habe vieles gesehen. Ich habe Menschen kommen gehen, kommen sehen und ich habe sie auch gehen sehen. Und in den meisten Fällen, wenn sie gingen, dann war es wegen Rebellion in irgendeiner Form. Man hat sich gegen die Hierarchie in der Kirche Gottes aufgelehnt. Es war vielleicht auch fehlendes Prestige. Man wollte mehr, bekam es nicht, war dann erbittert, wurde dann erbost über das, was geschehen war. Vielfach kann es auch sein, dass man meinte, man hatte etwas erkannt, was die Kirche Gottes aber nicht erkannt hat. Man meinte, Gott hat mir etwas gezeigt, was allen anderen, inklusive der gesamten Predigerschaft der Kirche Gottes, der Hierarchie, als damals Herr Armstrong noch lebte, Herr Armstrong, das war denen verborgen, das hat Gott denen nicht offenbart. Sie hatten zunächst einmal nicht begriffen, dass Doktrinen in Gottes Kirche von oben gesetzt werden, nicht von unten. Wir sind keine Demokratie, werden es auch niemals sein. Wir sind eine Hierarchie, wie auch Gott selbst eine Hierarchie ist, eine Gottfamilie mit dem Vater an der obersten Stelle, unter ihm Jesus Christus. Und wenn wir in Gottes Reich sein werden, als unsterbliche Gottwesen, werden wir immer unter Jesus Christus sein, natürlich Gott dem Vater. So wirkt Gott. Und glauben wir nun wirklich, dass Gott einem Mitglied etwas offenbart, was er der gesamten Predigerschaft vorenthält? Und ich spreche jetzt von nicht nur unbedingt unserer Predigerschaft innerhalb der Kirche des ewigen Gottes und der Organisationen, die uns angegliedert sind. Ich spreche auch von anderen Kirchen Gottes, die im Leib Christi sind. Aber niemand lehrt, was man selbst meint, oh, ich habe das aber jetzt erkannt. Da gibt es die wildesten Ideen. Ich habe das im Laufe der Jahre immer und immer wieder festgestellt und gehört. Da gab es jemanden, der uns weismachen wollte, es gibt doch eine Hölle oder man hat doch eine unsterbliche Seele. Das waren angebliche Mitglieder der Kirche Gottes. Nun, wenn wir zurückkehren zu der Bibel in den neutestamentlichen Zeiten, wie ich das vor kurzem noch dargestellt habe, da gab es ja Menschen innerhalb der Kirche, die glaubten gar nicht an die Auferstehung, glaubten gar nicht daran, dass Christus auferstanden war, meinten aber, sie seien Christen. Eine der wichtigsten vielleicht Doktrinen, wichtigsten in dem Sinne, dass man sich insoweit der Hierarchie der Kirche Gottes unterstellen muss, ist die Frage des hebräischen Kalenders. Ich habe immer und immer wieder Leute getroffen, die auf einmal jetzt erkannt hatten, sie hatten die richtige Einstellung, die richtige Erfahrung, die richtige Erkenntnis erlangt im Hinblick auf den hebräischen Kalender. Und die gesamte Kirche Gottes sieht das total verkehrt. Es gibt über 450 oder so Interpretationen von dem hebräischen Kalender, wie man den anwenden muss. Und jeder dieser Einzelnen, die sich das also zurechtgelegt hatten, hat natürlich recht. Jeder Einzelne hatte recht. Die anderen 449, die waren alle falsch und natürlich die Kirche Gottes als Gesamtheit natürlich auch. Nein, ich habe das jetzt erkannt. Und ich muss jetzt danach leben, nach meinem Gewissen. Schauen Sie, wenn Ihr Gewissen nicht mit dem im Einklang steht, was Gott sagt, dann bedeutet Ihr Gewissen eigentlich gar nichts. Und Gott sagt Ihnen, dass Er der Kirche Gottes klar und deutlich gemacht hat, dass die Kirche Gottes dem hebräischen Kalender folgt, so wie er heute von dem Judentum dargelegt ist. Und das hat Herr Armstrong schon, wer weiß wie lange, klar und deutlich gemacht. Wir sind nicht in dem Geschäft, einen hebräischen Kalender herzustellen. Das wäre totaler Irrsinn. Aber ich habe das alles schon erlebt. Da gibt es Leute, die sagten, man kann den Sabbat an jedem buchstäblichen Tag der Woche halten. Das war auch jemand, der zu uns einmal gehört hat. Und als er diese Weisheit uns verklickern wollte, da haben wir gesagt, nein, das werden wir in keinster Weise akzeptieren, dann ist er weg. Und so wird es auch mit vielen anderen gehen, die auf diese Weise Ideen haben, die in keinster Weise mit dem übereinstimmen, was die Kirche Gottes sagt. Sie müssen da sich eine Entscheidung vorbehalten, eine Entscheidung treffen. Aber wir können natürlich nicht zulassen, dass jetzt da 450 verschiedene Interpretationen des Kalenders herumgeistern, und dadurch irgendwo Spaltungen hervorgerufen werden im Leib Christi. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Gott ist gegen Spaltungen. Gott ist gegen jedwede Art und Weise der, man möchte sagen, Rebellion. Denn letztendlich läuft es darauf hinaus. Rebellion. Man rebelliert gegen die Entscheidung, die Doktrin, die von Gottes Kirche erlassen wurde. In dieser Beziehung, auch in anderen Beziehungen. Es gibt da Ideen, dass man sich zum Beispiel am Sabbat keine, da darf man nicht in ein Restaurant, um dort zu essen, weil das darf man halt nicht. Und die Kirche Gottes hat schon seit vielen, vielen Jahren gesagt, nein, das ist unter gewissen Umständen erlaubt. Natürlich, man geht nicht in ein Restaurant, wo da die schlimmsten, wie soll ich sagen, Dinge geschehen. Logisch, das ist klar, man sollte auch nicht in ein solches Restaurant gehen, wenn es nicht am Sabbat ist. Aber es gibt gewisse Dinge, die muss die Kirche halt regulieren und Gott hat der Kirche die Aufgabe gegeben, dies zu tun. Was hat er gesagt? Was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Oder letztendlich ist es so, ist es bereits schon im Himmel gebunden und es wird dann den Predigern offenbart, wie es das zu verstehen hat. Und was du auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Ja, entweder wir glauben dies oder wir glauben das nicht. Und wenn wir es glauben, dann verhalten wir uns dementsprechend. Wenn wir ein Blatt im Winde sein wollen, das dann fortgeweht wird, weil man eben in keinster Weise dem folgen will, ja, dann ist man letztendlich eine Rebe, die verdorrt. Man hat sich dann abgeschnitten vom Leib Christi. Ich sage das hier als Warnung und die Warnung von Absalom ist ja nun klar und deutlich da. Die Rebellion, wenn sie auch vielleicht menschlich gesehen verständlich gewesen sein mag, ist in keinster Weise eine Rebellion, die in Gottes Augen gerechtfertigt war. Man kann immer Gründe finden für gewisses Verhalten, aber diese Gründe müssen in Gottes Augen gerechtfertigt sein. Und wenn es sich um Spaltungen handelt, die man durch seine eigenen Ideen erzeugt, man ist natürlich von der Richtigkeit seiner Ideen überzeugt, aber wenn man diese erzeugt, ist es etwas, was Gott hasst. Er hasst es, wenn Spaltungen entstehen zwischen Geschwistern, wie Gott klar und deutlich sagt. Und dann muss man
die Konsequenzen ziehen und wir können nicht so handeln wie David, der nicht willens war, das zu tun, was notwendig war in diesen Beziehungen, ob es sich um Amnon gehandelt hat, um diesen anderen, der dann König werden wollte, oder auch um Absalom selbst. Wir müssen konsequent vorgehen im Sinne Gottes und wir werden dies tun. Wir haben da gar keine Wahl. Wir müssen den Anweisungen Gottes folgen. Also denken wir daran, wenn wir an David und an Absalom denken, keiner war da schuldlos, aber der Unterschied war der. David hat bereut. Wir lesen nicht, dass Absalom bereut hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass er in der dritten Auferstehung sein wird, dass er die unvergebbare Sünde begangen hat, davon lesen wir nichts, aber er hat eben nicht bereut, wie es David tat. Und so hat Gott dem David für diese schrecklichen Sünden, die er begangen hat, vergeben. Wenn Absalom hochkommt, ich denke in der zweiten Auferstehung, dann wird auch ihm die Gelegenheit gegeben werden zu bereuen. Dann wird auch ihm die Gelegenheit gegeben werden, den Heiligen Geist zu empfangen. Wir lesen nirgendwo, dass Absalom den Heiligen Geist empfangen hatte. Und dann wird er die Möglichkeit haben, letztendlich in das Reich Gottes einzugehen. Und eine Konfrontation wird dann auch stattfinden zwischen David und Absalom. Davon bin ich überzeugt. Wir werden alle über das Rechenschaft ablegen müssen, was wir in diesem Leben getan haben, gesagt haben, sei es gut oder böse. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihnen aber Dank für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.